neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich Stefan zu Gast, der relativ, ich sag mal, spontan Zeit hatte und ich das sehr gut finde. Hallo Stefan.
Ja, hi Fabian.
Stefan, schön, dass du da bist. Wir haben Montagabend, Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, wir fangen eigentlich immer ein bisschen so an, dass der Gast so ein bisschen was von sich erzählt, damit man so ein kleines Bild von demjenigen hat. Du musst nicht zu viel erzählen, nur ungefähr grob, wie alt du bist, wo du herkommst und was du vielleicht beruflich machst, wenn du das erzählen möchtest.
Okay, ja, ich fange einfach mal mit der Rollenspiellaufbahn an. 1984, glaube ich, war ich einer der Leute, die so die erste DSA-Box gekauft haben. War tatsächlich für mich eine Entscheidung, D&D oder DSA, weil beide waren gerade so ein bisschen beworben und obwohl mir die Illus bei D&D besser gefiel, bin ich dann irgendwie bei DSA gelandet. Und da bin ich dann auch erstmal längere Zeit gelandet.
Na cool.
Und, ja, und dann
wie kamst du dazu, dir DSA zu kaufen? Weil da muss ja irgendwie ja, da hingekommen sein. Also du kaufst, gehst ja nicht einfach in den Laden und sagst, das will ich haben.
Also ich bin neugierig gemacht worden durch ein Magazin aus dem Buchhandel. Da wurden neue Bücher vorgestellt, unter anderem halt so ein komisches neues Spiel. So ein Mix aus mit Büchern, aber auch mit so einer Spielebox und das fand ich irgendwie spannend. Das klang halt irgendwie nach Erzählspiel und ich fand es interessant, dass das auch was war, was man zusammen spielen musste oder erzählen konnte und dann hat es Abenteuer. Also ich fand das Konzept interessant und 84 bin ich fertig geworden mit meiner Lehre und jetzt könnt ihr ein bisschen rechnen, ich bin schon ein bisschen älter. Auf jeden Fall habe ich mir das schenken lassen tatsächlich. Habe gedacht, das ist cool, ich will mir das schenken, Lehre abgeschlossen, alles ganz gut erfolgreich gewesen und ja, habe ich mir das schenken lassen und habe dann allerdings noch ein Jahr oder zwei gebraucht, bis ich tatsächlich Mitspieler gefunden habe. Wir hatten ja noch nichts, zu Hause, kein Internet und so. War dann schon ein bisschen schwieriger.
Cool. Du hast also 84 Lehre abgeschlossen. Was hast du gelernt, wenn ich fragen darf?
Ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker. Also okay. Das ist so der Elektriker für die Energiebranche. Mhm. Da bin ich immer noch, also bei einem Netzbetreiber. Mache aber heutzutage mehr kaufmännische Arbeiten und habe so ein bisschen mit der Technik zu tun, mit den Kunden zu tun. Okay. Und IT auch.
Ja, alles gut. Gar kein Problem. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen gucken, wer sitzt eigentlich hinter dem Charakterbogen? Also wer macht das halt alles? Wer spielt so Rollenspiele eigentlich? Ne? Mhm. Also hast du dir dann DSA schenken lassen zur abgeschlossenen Berufsausbildung?
Genau. Ja. Cool. Dann habe ich erstmal mit der Familie gespielt, mit meinem Bruder, meinem Vater, noch einer Bekannten und aber eine richtige Spielrunde habe ich dann über ein anderes Hobby von mir gefunden. Und zwar, ich bin ja schon langjähriger Perioden-Leser. Ich mag Science-Fiction-Fantasy allgemein und Perioden war ich auch schon lange dabei. Und da gab es auf den Leserkontaktseiten halt so Möglichkeiten. Damals gab es auch da noch viele Clubs, die aktiv waren. Und irgendwie habe ich da Leute aus der Stadt kennengelernt und suchten Leute für ihren Perioden-Club. Dann habe ich gedacht, ah ja, komm, melde dich mal bei denen. Und dann stellte sich aber raus, dass die Rollenspieler sind. Und da habe ich gedacht, ja, das ist cool. Sowas habe ich auch rumliegen und würde das ganz gerne spielen. Und daraus ist meine erste Spielrunde entstanden.
Sehr schön. Hast du dann auch direkt geleitet oder warst du dann eher erst so der Spieler?
Ich war erstmal Spieler. Wir hatten jemanden, der schon länger spielte, also auch mit englischen Sachen angefangen hat. Ich glaube ursprünglich sogar mit D&D, und der hat dann erstmal geleitet und dann haben wir uns abgewechselt, dann habe ich das auch übernommen.
Ja, cool. Also, ja, das ist cool. Ich finde das, schon schön, wenn man dann auch so die gleichen Leute findet, die dasselbe Hobby vertreten, dass man dann halt auch wirklich zusammen spielen kann und sich dann auch abwechseln kann, auch als Leitung, sodass das, ich sag mal, weil ich finde es zum Beispiel aus meiner Sicht, ich finde es unfassbar toll, ich finde es unfassbar schön zu leiten, aber ich finde es auch gleichermaßen unfassbar schön zu spielen.
Ja, so geht's mir auch. Also ich mag beides. Also es hat beides seinen Reiz. Ich lasse mich als Spieler super gern überraschen von einem Plot. Ich kann die Geschichte selber mitgestalten und als Spieler ist es mehr so, oder sehe ich so meine Rolle mehr, die anderen zu unterhalten und selber die Geschichte zu, so aufzubereiten, dass sie spannend ist, dass alle Spaß haben. Und das sind beides total unterschiedliche, aber total super Sachen. Finde ich immer noch schön.
Ja, absolut. Also DSA ist dann das erste System gewesen, was du dir, wie gesagt, hast schenken lassen, hast du gespielt und bist wahrscheinlich auch immer noch DSA-Fan, gehe ich mal von aus. Oder hat sich das mittlerweile gewandelt?
Ja, es hat sich gewandelt. Also momentan, es gibt viele Systeme, die ich cool finde, die ich auch seit 20 Jahren schön finde, zum Beispiel Cthulhu, finde ich eine tolle Sache, aber regelmäßig spielen tue ich momentan tatsächlich D&D, also 5, und was gerade so daherkommt. Also Star Trek zum Beispiel finde ich auch ein total tolles System, auch ein schönes Setting. Ich habe ganz, ganz selten mal die Gelegenheit, das zu spielen. Ich würde unbedingt nochmal Shadowrun spielen nach langer Zeit, aber da habe ich im Umfeld auch keine Spielleiter. Ja, wie sich das so ergibt.
Okay, du hast gerade schon gesagt, Cthulhu ist eins deiner Systeme, was du unglaublich gerne spielst. Aktuell D&D. Hast du denn noch andere Systeme in deiner Laufbahn mit Sicherheit? Also Star Trek hast du gerade schon gesagt. Gibt es da noch mehr, wo du sagst, so, das würde ich immer wieder spielen wollen? Ich sehe deinen Schrank hinter dir, der ist pickepacke voll mit Büchern und ich schätze mal, das sind überwiegend Rollenspiele.
Das ist richtig. Das sind Rollenspiele oder Recherchematerial für Rollenspiele und so weiter. Rollenspiele, die mich immer wieder so durch die Jahre begleitet haben. Das war unter anderem Space 1889. Da war ich auch Chefredakteur der Serie und habe deswegen nochmal einen besonderen Bezug dazu. Aber das ist halt auch so ein Spiel, was ich damals, als es rauskam, kennengelernt habe und viele Jahre später nochmal wiederbeleben konnte. Und das ist aber auch ein Setting, dieses viktorianische Science-Fiction, und wilhelminische oder viktorianische Zeiten finde ich immer wieder schön, egal in welchem System. Hinten steht zum Beispiel auch Achtung Cthulhu, um jetzt nochmal auf die Cthulhu-Ecke zurückzukommen. Momentan fällt mir so kein anderes System ein, wo ich sage, so, das muss ich unbedingt nochmal spielen oder das würde ich anderen vorziehen, sagen wir es mal so. Es gibt viele Sachen, das würde ich nochmal gern spielen, aber das ist nicht so ein Ding, wo ich nochmal so für brennen würde, wie ja seinerzeit DSA oder für Space 1889. Cthulhu immer wieder mal gerne, aber auch nicht als Dauerding, weil sonst nutzt es sich irgendwo ab.
Ja, das glaube ich auch. Also Cthulhu ist so ein System, das darfst du nicht so häufig spielen. Also es gibt allgemein solche Systeme, ganz viel, die du immer nur mal wieder spielen müsstest oder solltest, sonst wird's zu langweilig, sag ich mal. Ne, weil bei Cthulhu ist, also ich, das ist aus meiner Sicht, ich plane und gestalte so ein Cthulhu-Abenteuer immer so ein bisschen als Kammerspiel. Also die Leute gehen halt irgendwie in ein Haus, die können nicht unbedingt großartig da weg. Also es gibt nicht dieses klassische Open World, sondern wie gesagt, so kammerspielmäßig, das spielt an einem Ort, der ist fix, man kann die Räume begucken und Hinweise finden und. Aber sie können jetzt, können schon, aber dann macht es die Immersion kaputt, weggehen. So, also die sollten schon am Ort bleiben, um die Story halt wirklich genießen zu können.
Na? Ja, das stimmt. Das ist gerade bei Cthulhu passt das sehr schön, dieses Closed Room oder Closed House, oder wie auch immer man das nennen möchte, so ein in sich geschlossenes Setting. Wobei ich es auch gerne mag, wenn man gerade bei Cthulhu so ein bisschen exotische Ausflüge macht nach Afrika, in den Wilden, in den Orient oder so, der ja für die Charaktere ja noch so ein Buch mit 7 Siegeln ist, alles ist neu, alles ist exotisch, man kommt an Plätze, wo vielleicht noch nie einer zuvor gewesen ist und so. Das finde ich auch einen besonderen Reiz für so Kampagnen. Das ist ja auch nichts, wo man dann sagt, also man spielt da ein Abenteuer, nur dann lohnt sich das ja auch ein bisschen Aufwand zu betreiben, die Charaktere in der Gegend rumzuscheuchen.
Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Ich habe mein liebstes Cthulhu, also ich schreibe überwiegend selber. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Können wir gleich auch zukommen. Ich habe ein Cthulhu-Abenteuer geschrieben, das erstreckt sich über 4 Waggons, die sie betreten können. Und in diesen 4 Waggons gibt es immer so diese 3 oder 4 Abteile, wo die Personen kennenlernen können. NPCs halt eben sind. Ne? Und je fortgeschrittener die Fahrt war, sagen wir mal, oder der Abend war im Spiel, desto schrecklichere Dinge sind passiert. Und irgendwann gab es dann dieses große Finale. Also sie waren im Zug, auf einer Zugreise, und da ist es halt eben passiert. Und sie konnten den Ort nicht verlassen, weil der Zug ist ja gefahren. Und das war eigentlich total, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Sie konnten diese Waggons immer hin und her wechseln, gar keine Frage. Das war nicht das Problem. Aber sie konnten den fahrenden Zug halt eben nicht verlassen. Das war richtig cool.
Ja, stelle ich mir auch sehr cool vor. Ich habe von einem LARP gehört, wo es auch eben darum ging, das spielte in alten Waggons. Und sie haben tatsächlich im, so gespielt, als ob sie im Waggon waren und auch eben nicht rauskamen. Und das im LARP stelle ich mir auch sehr großartig vor.
Gerade wenn du in so einem Waggon halt wirklich aus der damaligen Zeit halt spielst, gerade beim LARPen, das ist, glaube ich, nochmal wirklich, also LARP ist sowieso noch ein ganz anderes Hobby und noch viel mehr drin als ein Rollenspiel, klassisches Rollenspiel. Ich stelle mir das unglaublich spannend vor. Ich habe das noch nie gemacht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich stelle mir das unglaublich spannend vor.
Ja, ich habe wenig gelabt, aber ich bin mehr so der Pen-and-Paper-Spieler, aber ich finde Labs auch toll und cool und wie du sagst, ist halt eine ganz, es ist dann nochmal, kann noch immersiver sein. Also man kann noch mehr in die Rolle reingezogen werden.
Ja, ist wirklich so. Okay, ich habe es gerade gesagt, ich schreibe, ich sag mal, fast alle meine Abenteuer selber. Wie handhabst du das? Also bist du auch einer, der sagt, ich schreibe viel, ich gucke viel aus den Abenteuern, die fertig geschrieben sind, mir ab? Oder wie machst du das?
Also heutzutage, so in den letzten Jahren eigentlich aus Zeitgründen, nehme ich vorgefertigte, gekaufte Sachen. Die baue ich dann auch schon mal um oder konvertiere, keine Ahnung, dieses Abenteuer nach Splittermond oder so. Also das ist das vor allem aus Zeitgründen. Also ich habe 2 noch nicht ganz so große Kinder und leider auch dauerhaft im Job viel zu viel um die Ohren. Das nimmt einfach die Zeit weg, um eigene Abenteuer zu kreieren. Ja. Genau, und früher habe ich mehr selber gebaut und selber gebastelt, Abenteuer geschrieben. Und da wir eine Zeit hatten, wo wir sehr, sehr viel DSA gespielt haben, war das auch alles gar kein Problem. Also dann hatten wir die Spieler waren in der Welt drin, die Charaktere waren in der Welt drin. Ich kannte die Charaktere, ich wusste, wie die Spieler ticken. Ich brauchte nur irgendwie ein paar irgendwas reinzuschmeißen, ich wusste, wie ich die anträgern konnte. Ich wusste direkt irgendeine Kleinigkeit. Das musste jetzt kein wildes großes Abenteuer, ein toller Plot sein, aber man hat immer Spielspaß gehabt, indem man das ausreizen konnte. Mhm. Das ist tatsächlich was mir heute bei D&D fehlt, weil ich und die anderen Spieler eigentlich keine Ahnung haben von der Welt, in der wir uns gerade bewegen. Also wir sind in der Schwertküste unterwegs, aber trotzdem, also klar, ich habe mal ein paar Romane gelesen vor Urzeiten, aber ich war bis vor einem Jahr, habe ich mich nie intensiv mit D&D beschäftigt, deswegen fehlt mir die Welt. Das Ganze, was ich so bei DSA hatte, dass man über Götter fachsimpelt und über Reiche und Länder und Kulturen und sich aneinander gerieben hat, weil der eine die Leibeigenschaft eine total tolle Sache findet und der andere das überhaupt nicht. Und das fehlt mir so ein bisschen bei D&D, weil uns die Gemeinsamkeit fehlt, das Verständnis von der Welt.
Ich finde, der geneigte Zuhörer wird jetzt wahrscheinlich wieder die Augen rollen. Ich finde sowieso bei D&D da in die Welt sich einzulesen. Ich kann mir das, ich habe D&D einmal gespielt. Ich kriege es halt immer nur mit durch die sozialen Medien. Du kannst dies machen, du kannst das machen, dies und jenes und das und hier noch und da noch. Und ich finde, das ist sehr viel für mein Empfinden, weil es gibt ja auch viele Sachen aus dem Homebrew-Bereich, die veröffentlicht werden und dann wird das aber von allen anderen irgendwie mit akzeptiert und bei DSA habe ich das Gefühl, das ist auch riesig, ja, aber es ist begrenzt riesig. Ne? Also es gibt den Torvaler, es gibt den Bornländer, so, das gibt die verschiedensten Kulturen, die sind alle festgelegt. Das ist alles niedergeschrieben, das ist alles irgendwo aufgeschrieben, du kannst es dir durchlesen und es gibt offizielle Sachen davon. Punkt. Und diese Homebrew-Sachen, die bleiben irgendwie am Tisch.
Oh.
Na, also wenn ich überlege, ich habe oft schon erwähnt, dass es bei uns eine Homebrew-Regel gab, wenn du mit Balsam Salabunde eine 1 würfelst und der ist eigentlich nicht mehr am Leben, dann hast du den wiederbelebt. Das ist bei uns eine Homebrew-Regel.
Mhm.
Na?
Ja.
Und die würden wir, ich würde es, klar, die ist jetzt öffentlich, ob es jetzt andere Spieler akzeptieren oder nicht, ist mir wurscht, bin ich ganz ehrlich. Na?
Ja. Ja, ich finde das aber auch gut und legitim, wenn jede Runde sich so ihre eigenen Ideen strickt und sagt, oh ja, das passt doch, das ist gut und das gefällt mir. Aber ansonsten finde ich das, was du sagst, auch, finde ich das auch so. Bei DSA habe ich halt den Riesenvorteil, ich habe einen gewaltigen Kosmos und wenn ich sage jetzt, ach, ich habe Bock auf einen Torwaller, dann hole ich mir halt die Spielhilfe zu den Torwallern. So, dann kann ich mich da einlesen, dann weiß ich, wie mein Torwaller tickt und denkt und an was er glaubt und was er nicht mag und so. Und bei D&D habe ich das eben nicht. Also, wenn ich mich auf die deutschen Sachen beschränke, die man noch für normales Geld bekommen kann und nicht irgendwelche Quellenbücher von vor 15 Jahren, für die man im Lotto gewonnen haben muss. Und ja. Leider kommt halt irgendwie nur Regelkrams und Abenteuer auf Deutsch. Das finde ich halt schade. Und natürlich kann ich in Englisch lesen, aber ich habe einfach nicht mehr die Zeit dafür. Ich brauche einfach länger dafür. Andere Spieler aus der Gruppe mögen es gar nicht. Die tun es dann halt auch nicht. Und dann hast du schon eben wieder die Gemeinsamkeit nicht. Ne?
Genau. Ich bin da, ich finde das auch ganz toll, wenn sich Leute dafür begeistern können und das auch wirklich dann auf Englisch lesen und sich englisches Material holen und so. Ich bin da aber auch ganz bei dir, dass ich sage, boah, ich brauche die Sachen auf Englisch nicht. Ich habe da, also ich kann es auch lesen, so nicht. Ich kann mich da auch einlesen, wie bei dir auch. Es dauert halt nur länger. Mhm. Und dann ist es ja noch die Sache, nur weil du es verstanden hast, heißt es nicht, dass du es gut rüberbringen kannst, sodass die anderen das auch verstehen.
Ja.
Das ist, also diese, ja, dieses, es ist ein kommunikatives Problem in dem Moment, aber wie gesagt, wenn ich es auf Englisch lese, ich habe es verstanden, okay. Ich muss es den anderen aber auch noch erklären, sinnvoll. Und das ist damit schwierig.
Ja, und dann kann man es dann, wenn es jetzt um Regelkapitel geht, nicht mal einfach mal so schnell durchlesen oder vorlesen auch. Ne? Man kann ja auch einfach, dann kriegst du das vor, aber dann hast du auch wieder das Problem mit dem Verständnis. Der eine hat irgendwas nicht verstanden, der andere hat was falsch verstanden. Man weiß aber gar nicht, wer was im Kopf hat. Und na, hat schon so seine Vorteile, wenn man alles in Deutsch bekommen kann, ja.
Ja, klar. Deswegen, also ich finde das bei D&D, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt so viele Homebrew-Sachen und es ist, wie du schon auch sagst, es gibt so viel englisches Material, wo die Welt jetzt erklärt wird und. Also ich möchte da gar nicht noch weiter darauf reinreden, aber es ist halt schwierig, sich dann in eine Welt einzulesen, für die du dich ja eigentlich interessierst, wo du spielen willst, aber dann nichts da ist, mit dem du was anfangen kannst.
Ja. Ja. Was ich schön finde, ist jetzt zum Beispiel die Myranor-Neuauflage mit D&D-Regeln. Das hat den Vorteil, man kann natürlich Leute erreichen, die mit DSA bisher irgendwie noch nichts anfangen konnten. Und die DSA-Spieler, die aber Myranor oder die Welt mögen, spielen das halt dann eben doch mit D&D-Regeln. Ja. Und das ist natürlich kompatibel zu anderen Sachen. Also, wenn man es möchte. Aber wenn nicht, dann kann man auch in der Welt spielen.
Ja.
Ja.
Also, rein theoretisch, wir sind ja alle kreative Köpfe, könntest du ja auch DSA, oder wir nehmen wir mal die Regeln von D&D nehmen und sagen, wir spielen in Aventurien. Ne? Dass man kann natürlich dann auch sagen, gut, wir nehmen ein paar mehr Völker mit rein, versuchen die irgendwie mit unterzubringen, wo könnten die leben und so weiter und so fort. Das sind ja alles kreative Köpfe, so ist es ja nicht. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel eins, was ich machen würde, weil ich dieses Regelwerk, dieses System mit den Würfeln unglaublich spannend finde, als das von DSA mit den dreimal Würfeln und so weiter und so fort.
Mhm. Wir haben mal Donner und Sturm gespielt mit irgendeinem Regelsystem. Ich weiß nicht, was es war. Ist jetzt PTBA? Da muss ich sagen, kenne ich mich nicht so aus. Es war irgendwie ein Regelsystem, was darauf ausgerichtet ist, Permanent Action zu erzeugen. Und das hat aber letztendlich dazu geführt, dass wir nur von Action-Szene zu Action-Szene gesprungen sind. Und das hat überhaupt nicht gepasst für dieses Abenteuer. Und dieses ganze Charakterspiel, was sonst auch gekommen wäre, weil man so übers Land zieht und mal so Kleinigkeiten nebeneinander macht, so Spiel mit Charakteren, mit NSCs, wem auch immer man über den Weg läuft, hat nicht stattgefunden. Und das hat für mich nicht gepasst in dem Moment. Das Abenteuer war zwar gut und war nett und es gab auch nette Kampf- und Actionsequenzen, aber irgendwie war es nicht rund. Seitdem habe ich also ein bisschen Vorbehalte auch gegen Systeme, die versuchen, zwanghaft Action und Drama zu erzeugen. Da habe ich relativ große Aversion, wenn mir einer oder wenn ein Regelsystem schon damit wirbt.
Okay, ist eigentlich ja schade, weil auch diese Systeme haben eine gewisse Würze, sag ich jetzt mal. Ne? Wie gesagt, jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Ich habe es ja im Vorgespräch gerade schon erwähnt. Und ich glaube, dass da vielleicht irgendetwas falsch angegangen ist, dass man das System sich genommen hat und eine Welt gepackt hat, die dafür nicht funktioniert. Ne? Zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, ich will dem Spielleiter nicht zu nahe treten, wenn er das hören sollte. Vielleicht hat oder die gesamte Gruppe nicht gegroovt in dem Moment. Also es sind viele Faktoren, ne? Mhm. Würdest du dem denn trotzdem noch mal eine Chance geben, zu sagen, okay, weißt du was, ein komplett neuer Ansatz, wir nehmen das System, aber wir packen es in eine Welt, wo es reinpasst. Würdest du dann noch mal ausprobieren wollen?
Ja, doch, auf jeden Fall. Vielleicht, also auch gerade, weil ich mich dann mit der Erfahrung schon ein bisschen besser auch darauf einstellen kann, dass genau das passieren wird. Ne? Also, oder passieren könnte. Ich hüpfe von Action-Szene zu Action-Szene. Und ja, vielleicht kann man dem ja auch trotzdem entgegensteuern und versuchen, ein bisschen mehr Rollenspiel einzubauen. Also, ich auf jeden Fall würde ich dem eine Chance geben, klar.
Mhm. Mhm. Ja, sehr cool. Ja, das ist wichtig, das ist halt wichtig, ne? Dass man auch wirklich sowieso immer offen für Neues ist. Garantiert das sowieso. Aber dass man halt auch sagt, ich hatte auch im Rahmen des Podcasts einen Gast, der auch irgendein System gespielt hatte, ich komme jetzt nicht mehr drauf, und gesagt hat, nee, das, ich weiß nicht, würde ich nicht nochmal spielen. So wie du gerade auch gesagt hast. Und man muss natürlich immer gucken, okay, was war vielleicht der Fehler, was hat man vielleicht falsch gemacht und vielleicht sollte man das Ganze dann vielleicht nochmal ganz neu anpacken und sagen, gut, wir geben dem Ganzen nochmal eine Chance und wenn dann ist immer noch nicht Punkt, ne? Also dann ist es auch in Ordnung. Dann sollte man das wirklich beiseite legen und dann auch wirklich sein lassen.
Mhm. Ja. Ja, also ich glaube, ich habe kein Rollenspiel gespielt, wo ich sagen würde, das geht für mich gar nicht. Also oder ich würde dem nicht noch eine zweite Chance geben. Also glaube ich, fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. Da sind Sachen, die haben mir gefallen, das waren Sachen, die haben mir nicht gefallen, aber ich kann mir trotzdem denken, dass sie mit anderen Settings, mit anderen Leuten oder so oder auch mit anderen Spielleitern und Spielern viel besser funktionieren.
Ja.
Ja. Ich habe auch schon mal Fate gespielt und auch selbst geleitet und ich hatte, das ist ja auch wieder was ganz Eigenes, ne? Das ist wieder was anderes, ja. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber es ist halt auch schwierig, da dann Spieler zu finden, die, ja, also war ein bisschen schwierig, da Leute zu finden, die eben so mit, dass sie reingefunden haben, wie Fate so funktioniert und ist mir auch selber extrem schwer gefallen. Ich war froh, dass ich jemand hatte, wo ich erstmal spielen konnte. Ich glaube, mit der Lektüre alleine hätte es nicht funktioniert.
Mhm. Ja, es ist dann auch immer ganz schön, wenn man jemanden hat, der das wirklich gelesen hat, das System und dann auch das gut vermitteln kann. Ne? Also das ist halt, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für gerade für Neueinsteiger sowieso. Und wenn man dann so ein neues System hat und spielen möchte, dann ist es eigentlich immer schön, einen zu haben, der Erfahrung darin hat. Klar ist es nicht immer möglich. Und ja, also ich habe das bei uns zum Beispiel in der Tischrunde, dass ich ganz die neuen Systeme, also ich kaufe halt Systeme, die abseits vom Fantasy sind, auch nicht, klappt auch nicht immer, aber ich lese mir die halt wirklich durch und ich frage dann auch ab und zu in der Community nach, ey, ich habe das und das nicht ganz verstanden, könnt ihr mir mal helfen? Also ich versuche mir wirklich schon ganz von Anfang an mich in dieses System einzulesen und dann zu sagen, okay, jetzt kann ich eine Runde leiten, ohne dass ich das nicht erklären kann, was passiert hier jetzt gerade. Ne? Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich die wirklich von Anfang an eine gute Immersion schaffen kann, zu sagen kann, ihr befindet euch hier, ihr seht das und jenes oder dies und jenes und das sind jetzt eure Möglichkeiten. Also wirklich von Anfang an zu sagen, das ist ein System, das kann ich jetzt leiten.
Mhm.
Gibt es denn bei dir noch Systeme, wo du sagst, die stehen noch auf meinem Zettel, die würde ich ganz gerne nochmal spielen wollen?
Also spontan fällt mir jetzt Space 1889 ein, weil ich das immer nur, einmal habe ich gespielt, aber ich habe es immer nur geleitet. Ich würde sehr gerne mal das System spielen, so Space Age Nation mal als Spieler erleben. Ja, ich guck gerade mal hier so in die Gegend. Also so ganz, ganz, also Sachen, die ich noch nie gespielt habe und mal spielen würde. Auch erst einmal gespielt, etwas im Perioden-Hintergrund. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin Perioden-Fan. Ich habe auch ein eigenes Homebrew für das Perioden- Setting-Hintergrund und habe das mit den Supers-Regeln gemacht. Aber einfach was in dem Hintergrund fände ich cool, egal ob mit meinen Regeln, mit den des letzten Perioden-Rollenspiels oder so. Das sind so Sachen, die mich auch reizen, so Settings, die ich gerne mal bespielen würde. Ich würde auch mal gerne was im Harry Potter, also als im Harry Potter Rollen-Hintergrund bespielen, auch wenn es da gar nichts Offizielles zu gibt. Ich kann, weiß, es gibt da auch Leute, die was gebaut haben, aber eine der Sachen, die ewig reiten bei mir rum, ist Polaris. Das ist so ein die Erde ist das Eis ist geschmolzen, die Welt steht unter Wasser und in den Ozeanen haben sich neue Staaten und Mächte etabliert, Konzerne und ja, da geht es halt um Macht und Einfluss. Aber ich finde dieses maritime Setting fand ich cool. Da hat es mal ein Crowdfunding gegeben, da gibt es, glaube ich, in Englisch 2 Bücher oder so und ein drittes in Französisch. Aber ich mag das, ich mag das Setting. Das fällt mir so ein.
Hast du denn, die Frage nach dem Genre ist eigentlich sehr schwierig, weil du ja schon relativ weit gefächert bist, was das angeht. Wir haben Horror, du hast Fantasy, du hast ein bisschen Sci-Fi mit drin. Aber vielleicht gibt's denn in dem Genre noch irgendwo was, wo du sagen würdest, so jetzt, ich sag jetzt mal, Beispiel ist Cyberpunk-mäßig. Also das ist ja nun mal schon ein bisschen was anderes oder so Film-Noir-Style, so Krimi auf, also Fälle lösen oder irgendwie sowas?
Was ich gern spielen würde?
Ja, genau.
Film-Noir, das ist mir manchmal ein bisschen zu düster. Also ich mag Fälle zu lösen, Krimis. Krimi-Plots finde ich cool. Private Eye oder so zum Beispiel, ne? Das finde ich sehr schön. Aber ich mag es dann, ich glaube, ich würde es nicht gerne mögen, wenn es dauer so dunkel ist. Aber wenn man das mal ab und zu so einen Fall hat, ja, wäre schon ganz cool. Was hast du noch vorgeschlagen?
Cyberpunk, sowas.
Cyberpunk. Ja, Shadowrun finde ich total, also ist ja jetzt ein Fantasy-Cyberpunk. Den finde ich, also ich mag die Welt einfach, die ist so bunt und absurd teilweise auch. So rein Cyberpunk finde ich, mag ich nicht so sehr oder interessiert mich nicht so sehr, sagen wir es mal so.
Ist ja alles gut, ist ja völlig in Ordnung. Weil ich habe jetzt kurz im Kickstarter war es gewesen, Otherscape von Storypunks, die das übersetzt haben, habe ich mitgemacht, habe ich mitgewirkt, sollte jetzt irgendwann bald mal kommen. Aber das wäre, also Cyberpunk, es gibt ja auch das Regelwerk Cyberpunk 2077, das ist mir, glaube ich, ist eins dieser Systeme, was mir, glaube ich, wieder ein bisschen zu regellastig wäre. Also da müsste ich mich in zu viele Regeln reinlesen. Bei Otherscape ist es nun mal so, es ist ja ein Ableger von City of Mist. Also da kenne ich die Regeln, ich weiß, wie ich spielen muss und so weiter und so fort. Deswegen fällt es für mich da einfacher, sage ich, glaube ich mal, mich da reinzulesen. Und also da freue ich mich schon sehr drauf. Was ich auch unglaublich gerne mag und ich auch bald mal bespielen werde, beziehungsweise leiten werde, ist ein Piraten-Setting.
Mhm.
So richtig klassisch mit, also da gibt es wirklich, also ich habe letztes Jahr gekauft und da gibt es, es ist wirklich gut ausgearbeitet, auch mit Schiffsschlachten, so Dreimaster gegen Dreimaster und mit Kanonen und so. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, zum Beispiel.
Mhm. Ja, auch cool. Ja, doch, kann ich mir auch vorstellen.
Also richtig, auch so richtig, also so ein bisschen Flug der Karibik mäßig, ne? Also so ist das auch so ein bisschen angehaucht mit Fantasy-Elementen, wo ich gerade sagte, ich kaufe mir kein Fantasy-Setting mehr, es ist Piraten-Setting mit Fantasy-Elementen.
Ja.
Das ist ja auch wieder so ein Ding, du musst es ja nicht nutzen. Es ist alles da, aber du musst es ja nicht unbedingt mit einbauen, ne?
Mhm.
Ja.
Ja. Was mir jetzt gerade bei Cyberpunk noch einfällt, ist so als Subgenre irgendwie so so Transhumanismus, Ghost in the Shell, ne, irgendwie so diese, wo es dann eben noch weitergeht, also Menschen, die ihren Geist in einen Roboterkörper oder ins Netz, wie auch immer, laden, wo man halt wirklich viele moralische Dinge dann, ne, auch dran hat, so Fragen, was ist überhaupt noch ein Mensch oder eine KI, die halt eben super intelligent ist und eigentlich die Menschheit in die Tasche stecken könnte und sowas, das finde ich spannend. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber es gibt ein sehr cooles Science-Fiction-System eben mit diesem Thema. Spielt hauptsächlich in unserem Sonnensystem, allerdings ist die Erde ziemlich kaputt und die Menschheit hat sich auf die Orbitalstationen, Planeten, Monde der Planeten und so weiter verzogen. Ich komme gerade nicht drauf, aber das ist auch, das spielt Transhumanismus eben auch eine große Rolle, weil es, ja, es gibt die ihren Körper optimiert haben, genetisch optimiert haben, die ja, aber noch normal organisch sind. Es gibt aber auch die einfach sich einen Körper kaufen oder leihen und dann in dem Körper agieren. Teilweise müssen sie es sogar machen, sozusagen, indem sie da arbeiten, Geld verrichten, weil die Schulden Schulden abzahlen müssen.
Mm. Krass. Okay, das stelle ich mir auch schon wirklich wild vor. Überleg mal, wird das in einer realen Welt, wenn man das, wenn du gezwungen bist, du bist am Ende deiner Lebtage so, und dann musst du trotz all dem weiterleben, um deine Schulden weiter zu bezahlen. Also das ist ja wirklich mega absurd.
Ja.
Also das kann man sich halt schwer vorstellen, aber ich glaube, das so zu spielen, ich meine, es ist ja nur mal Rollenspiel, ich glaube, das ist schon, stelle ich mir schon krass vor.
Ja.
Das ist cool.
Schon reizvoll.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie so einen Science-Fiction-Roman gelesen, das hat jetzt nichts mit Rollenspiel zu tun, aber die Menschheit ist halt auf Raumschiffen schon weit im Universum unterwegs, aber halt mit relativistischen Geschwindigkeiten. Das heißt, der eine fliegt mal irgendwo hin und kommt wieder zurück, aber da sind halt eben 80 Jahre vergangen. Alle, die er kannte, sind entweder alt oder tot, ne? Aber er hat halt irgendwie nur einen Flug gemacht und für ihn ist ein Jahr vergangen oder so. Und das finde ich ja. Hat mich auch total umgehauen, was da an gesellschaftlichen Konsequenzen dran hängt. Ich meine, das kann man schlecht in Rollenspiel transportieren, aber als Welt, Hammer, ne?
Ja, absolut. Akku fast leer hier. Der tutet die ganze Zeit. Nee, also ja, ich, also vor allen Dingen ist es ja auch irgendwo ja, schon fast was Wahres dran. Ne? Wenn, ich meine, gut, da geht man, gehen wir jetzt in die, zu weit in die Physik rein, aber man kennt es auch von Interstellar, dass, also von dem Film, dass halt, ich glaube, mit jedem Klick, den man da hört, vergehen so und so viele Jahre auf der Erde und boah, ja, das stelle ich mir auch schon echt heftig vor. Ja. es für dich im Rollenspiel etwas, was du gar nicht brauchst, sag ich mal? Also wirklich so, wo du sagst, okay, das ist für mich ein absolutes No-Go.
Ja, ich mag keine expliziten Gewaltdarstellungen. Also es reicht mir zu wissen, da wurde jemand gefoltert, aber ich möchte nicht explizit erklärt bekommen, wie man ihn foltert. Das mag ich nicht, das mache ich nicht. Und was ich auch nicht mag, ist Sex. Also der kann halt stattfinden, klar, irgendwie, das ist auch toll. Aber ich möchte nicht eine Sexszene beschrieben kriegen und auch beschreiben, das will ich nicht. Das sind so zwei Sachen, die ich nicht möchte. Ja.
Nee, alles gut. Gibt viele Sachen, wo irgendwer halt eben einen Schlussstrich zieht und bei mir ist es halt sexuelle Gewalt, also sexuelle Gewalt im Allgemeinen, also so wie du schon sagst, also es muss es nicht beschrieben werden. Gewalt gegen Kinder geht bei mir auch gar nicht, wird bei mir als Spielleitung nie eine Rolle spielen. Gewalt oder sinnlose Gewalt gegen Tiere zum Beispiel auch nicht. Das sind so bei mir die drei Sachen, wo ich sage, das geht gar nicht.
Und das Letztere, auch egal in welchem Setting?
Wir reden jetzt von sinnloser Gewalt gegen Tiere. Also tatsächlich, ja, egal in welchem Setting. Weil, ich sag jetzt mal, in einem Fantasy-Setting, ich kann jetzt hingehen, sagen, wir brauchen Nahrung für die Nacht oder eine Ration Essen. Dann gehe ich auf die Jagd, um ein Tier zu jagen. Das ist für mich noch was anderes, als zu sagen, ich gehe da jetzt hin und hau dem Tier einen Knüppel über den Kopf, weil es mir Spaß macht.
Mhm. Ja, okay. Nee, ich dachte jetzt mehr an so Szenen wie, keine Ahnung, Western-Setting und der Schurke schießt halt einfach mal spaßeshalber auf irgendwie die Straßenköter, um zu zeigen, wie cool er ist oder weil er einfach Spaß hat, um gleichzeitig aber auch darzustellen, was für ein Arsch ist. Ne? Das wäre dann auch schon nicht okay für dich. Ja.
Wie gesagt, sinnlose Gewalt gegen Tiere.
Mhm. Ja, genau. Okay. Ja.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil das, was du gerade gesagt hattest, weil so kann man sich dann halt, ich stelle mir das halt gerade vor und denke mir so, was ein Arschloch. Na. Ja. Nee, das geht, würde ich einfach kacke finden. Ich bin ein absoluter Tiermensch. Ich mag auch nicht jede Tiere, aber oder alle Tierarten. Ich mag Katzen zum Beispiel nicht unbedingt gerne, aber das hat hier nichts zu suchen. Aber auch da gibt's für mich eine Grenze, ganz einfach. Also Gewalt oder sinnlose Gewalt gegen Tiere ist einfach, nee, nicht meins.
Ja. Ja.
Genau. Hast du sonst noch irgendwas, was du so erzählen möchtest? Du bist hier komplett frei. Du kannst erzählen, was du möchtest. Hast du irgendeine lustige Anekdote? Ist auch immer ganz schön. Eine lustige Anekdote aus irgendeiner Spielrunde. Ist auch immer ganz witzig.
Ja.
Einige wahrscheinlich.
Es gibt so Sachen, wo man sich heute mit so einem Lachen dran erinnert, aber damals teilweise. Ich habe viel auf Cons geleitet, also ich habe auch mal 10 Jahre auf der Spielemesse DSA vorgestellt. Und da kommt man schon mal mit vielen Leuten in Berührung. Da waren schon einige seltsame dabei. Und ich habe wie bei auf GFR-Cons geleitet und dann gab es natürlich auch immer einen wiederkehrenden Kreis an Leuten, die so an den Tisch kommen und ich habe natürlich nicht jedes Mal ein neues Abenteuer rausgezaubert. Ich habe versucht, dem Ding einen markanten Titel zu geben und habe auch geschrieben, um was es geht und dann saßen wir irgendwann am Spieltisch. Ich hatte auch explizit nochmal gesagt, was ist das Setting, wo befinden wir uns, worum geht es. Ja, und dann fangen wir an, wir spielen los. Die erste Szene passiert und dann meint eine Spielerin, ist das das Abenteuer mit dem Druiden und dem verfluchten Haus? Ja, danke, genau das ist es eigentlich.
Danke. Und,
danke, danke. Ja, und dann habe ich halt spontan ein neues Abenteuer aus dem Ärmel geschüttelt. Der Druid und das verfluchte Haus ging ja nicht mehr, ne? Das war auch so ein Ding, wo ich dachte, oh, wie blöd kann man eigentlich sein? Und hättest du mich das nicht mal so fragen können oder so, ne? Aber naja, also das ist so ein Ding, was mir gerade spontan einfiel.
Hier ist gerade ein Platz frei geworden.
Ja.
Naja, das ist sowas, ist dann wirklich ärgerlich. Ja, das stimmt. Aber sehr gut. Ja, gut, wenn man es dann noch retten konnte, oder wenn, das ist ja das Schöne, ne? Du kannst ja wirklich, das ist auch so ein Ding. Es ist ja egal, was du vorbereitet hast, deine Spieler können es dir einfach in 0, nichts auch versauen. Das Schöne ist aber, die Spieler wissen ja nicht, was du vorbereitet hast. Das heißt, du kannst es einfach irgendwann wieder reinpacken.
Das stimmt, ja.
Ne?
Ja. Also ich habe mal Splittermond geleitet für meine Kinder und es gab, das war auch eines der ersten Mal, als ich Splittermond geleitet habe und es gab da so einen, war kein Drache, aber irgendwie sowas ähnliches. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall sollte das Vieh nochmal kurz auftauchen, einmal irgendwie die Dörfler attackieren und wieder verschwinden, damit es dann im Endkampf gestellt wird. Was machen meine lieben Kinder? Die britzeln das Ding direkt vom Himmel. Und ich war ziemlich perplex, muss ich gestehen. Ich habe wahrscheinlich auch die Regeln falsch angewendet, was auch immer, die Kinder auch. Und aber ich war so perplex, trotz Erfahrung, ich bin aus der Nummer nicht mehr rausgekommen, das Vieh war tot. Ich habe das Abenteuer anders fortgeführt, aber manchmal wird man auch einfach überrannt von den Mitspielern.
Ja, ist wirklich so. Also das ist, ich habe das auch schon das ein oder andere Mal. Also mein Beispiel, was ich immer gerne erzähle, ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das erste Mal war. Ich war auf jeden Fall Spielleitung. Es war eine meiner ersten Male. Und ich hatte mir akribisch das Abenteuer von Morden Manor abgeschrieben von den Rocket Beans, was der Hauke geschrieben hatte. Das habe ich mir wirklich in jeder so 10 Minuten angeschaut, dann abgeschrieben. Und hätte ich 5 Jahre gewartet, dann hätte ich das digital jetzt auf meinem PC, weil sie es dann nachträglich irgendwann mal veröffentlicht haben. Und da gab es dann eine Situation. Die waren in der Bibliothek von dem Anwesen und haben nach Hinweisen gesucht. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr könnt euch kurz besprechen, ich muss mal eben austreten, ich muss mal eben auf Toilette. Und ich komme wieder. Und dann sagt der eine Spieler, ich suche jetzt ein Reacher-Brett und dann möchten wir gucken, ob wir mit Geistern sprechen können. Ich sage, ja gut, ich sag, würfel mal ein W100 und dann, wenn du über 50% bist, dann findest du eins, wenn du unter 50% bist, dann findest du keins. Ja, er hat über 50% gewürfelt. Ich musste mir ein Reacher-Brett aus dem Finger saugen, weil es stand nicht im Skript. Ich musste komplett improvisieren für geschlagene 10, 15 Minuten. Und das war dann auch so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, egal was die Spieler dir machen, kannst man irgendwann einfach improvisieren. Ne? Und das war dann auch so der Schalter, wo es Klick gemacht hat, okay, improvisieren macht auch sehr viel Spaß. Und da wissen die Spieler dann auch nicht, was, oder selbst der Spielleiter weiß ja nicht, was dann noch kommt. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich auch das Schöne am Improvisieren. Ne?
Ja. Ja. Ja, so also ergeben sich aus irgendwelchen kruden Szenen oder auch Szenen, die misslungen sind, wieder neue Chancen. Und das ist schon eines der coolen Sachen am Rollenspiel, ne? Wie sich das dann verändern kann und wie es in eine andere Richtung einschlägt. Das auch das, wo ich die Rolle des Spielleiters halt so cool finde. Auch wenn es eine echte Arbeit ist manchmal. Ne?
Ja, ja, klar. Das ist Arbeit ohne Ende. Und das, ich meine, dieses, du hörst ja den Spielern zu. Es ist ja nicht so, dass du da nur da sitzt und wartest, bis dein Einsatz kommt, sondern du hörst ja zu. Und die Spieler auch, das ist für die natürlich nicht bewusst, dass die manchmal eine sehr, sehr gute Idee auf den Tisch legen und das dann aber nicht weiterverfolgen, zum Beispiel. Und dann kannst du dir aber diese Ideen nehmen und sagen, okay, die arbeite ich jetzt weiter aus. So ein bisschen, ich lasse sie einfach mal in meinem Kopf verschwinden und irgendwann, wenn es passt, packe ich die aus. Mhm. Ja? Und dann kommt aber auch so dann dieser, ey, warte mal einen Moment, wo die Spieler dann sagen, ey, das ist ja, hatten wir das nicht vor, das hatten wir doch schon mal, so. Und das finde ich auch so unglaublich schön am Leiten einfach, ne, dass wirklich diese Momente, wo die Spieler dann wirklich so diesen Aha-Moment haben, den finde ich einfach total klasse.
Oh. Ja. Ja. Ja, das stimmt.
Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast auf Cons viel geleitet. So aus deiner Erfahrung heraus, ich habe auch schon das eine oder andere Mal jetzt geleitet auf einer Con. So lange bin ich da noch nicht unterwegs, aber es ist auch nicht mein letztes Mal, dass ich irgendwo leiten werde. Aber so aus deiner Erfahrung heraus, was war das Spannende daran, zu leiten auf Cons?
Ja, mit anderen Leuten mal zu spielen. Und in Essen auf der Spielemesse war es auch oft so, dass man mit Neulingen gespielt hat. Ne? Da waren ja Leute, die kamen hin und haben sich das angeguckt, nur die wussten gar nicht, was das für ein komisches Erzählspiel ist. Da war es total spannend, den Leuten das Rollenspiel an sich beizubringen und die dafür zu begeistern. Hoffentlich ist mir das gelungen. Aber das war irgendwie das, was mich da am meisten gereizt hat. Und auf dem anderen Con, da kommen ja vom Rollenspiel-Con kommen Leute hin, die kennen schon mal Rollenspiel an sich und vielleicht sogar das System. Da finde ich einfach spannend, mit anderen Leuten mal zu spielen und mal gucken, was die spielen, wie sie spielen. Vielleicht mal exotische Charaktere, die sie ausprobieren.
Mhm. Ja, also ich kann das auch nur so unterschreiben. Tatsächlich, ich habe jetzt Anfang des Jahres auf der BavariaCon habe ich an zwei Spielrunden teilgenommen selber. Allein auch das Spielen auf so einer Convention, so wie du schon sagst, mit Leuten in Kontakt treten, gucken, wie spielen die anderen, was hat der für Affinität, und also das ist einfach grandios mit Gleichgesinnten sich zu treffen und zu spielen.
Ja. Mhm. Ja.
Genau.
Ja, und auf Cons habe ich auch das erste Mal so, ja, doch einige Rollenspiele das erste Mal kennengelernt. Also ich bin da hingefahren, habe mir auch irgendwie mal was angeguckt, von dem ich noch nie was gehört habe oder wo ich vielleicht nur den Namen kannte, aber gedacht habe, so, cool, probier's mal aus. Denn das ist eben was anders, wie sich ein Regelbuch durchlesen, ne, was vielleicht auch viel Geld kostet, wenn man es erstmal nur mal anschnuppern möchte.
Ja. Ja, ist wirklich so. Also dafür habe ich den Podcast. Ich lade mir Leute ein, die mir von Rollenspielen erzählen und ich gucke, ob sie was für mich sind oder nicht. Ja. Also ich habe hier schon ganz, ganz viele Systeme gehört, wo ich mir denke, boah, das klingt wirklich sehr geil. Ich habe jede Woche ein bis zwei Gäste. Ich kann natürlich jetzt nicht jede Woche ein neues System kaufen. Ich glaube, dann wird mir meine Frau irgendwann den Hals umdrehen. Aber das ist schon wirklich. Ich habe da halt den Podcast für, also ich würde auch auf Conventions Systeme spielen, die ich nicht kenne, weil ich das einfach total cool finde, wenn dann da einer sitzt, dir das erklärt, ne, das hatten wir gerade schon, dass man dann die Leitung das gut rüberbringen kann, gut erklären kann, dann hast du schon mal gewissen groben und guten Ansatz zu sagen, okay, das System ist was für mich oder das System ist halt eben nichts für mich. Und das finde ich total cool.
Ja. Mir ist jetzt auch der Name wieder eingefallen. Eclipse Phase, da war das System mit diesem Transhumanismus, Körpertausch und Menschheit hat sich im Sonnensystem ein bisschen ausgebreitet und wohnt jetzt da an verschiedenen Stellen, auch mit verschiedensten gesellschaftlichen Konstrukten. Also ne, so als Tipp, falls du da mal irgendwann Langeweile hast, dann das kannst du ja noch nicht.
Sehr gut. Schreib mir das gleich mal bei Discord und dann gucke ich mir das auf jeden Fall gleich nochmal an. Ja. Stefan, kommen wir zur letzten und wahrscheinlich schwierigsten Frage, weil das ist immer so die Frage, wo die meisten Gäste sagen, oh, die ist schwer. Was macht Rollenspiel für dich so besonders?
Ja, mit anderen eine interaktive Geschichte gestalten. Also das Miteinander von verschiedenen Leuten und dieser Einfluss auf eine Handlung zu nehmen, wie ich sie in keinem anderen Medium haben kann. Ja, ein Computerspiel vielleicht, aber ein Spieler hat das immer noch was anderes als ein Computer. Das ist für mich das Besondere. Das ist ein ganz eigenes Medium und ja, das ist, glaube ich, was für mich so spannend macht, auch nach langer Zeit immer noch spannend macht.
Ja, das ist auch, du bist seit mehreren Jahren dabei und auch da ist halt immer noch, du weißt nicht, was kommt, du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, was der Spielleiter da vorbereitet hat. Ne? Und du weißt nicht, was dein Gegenüber tut in der Situation. Du weißt, weil also eure Rollen werden sich ja über die Jahre auch verändert haben. Also neue Charaktere gespielt, meine ich, und so weiter. Und jeder spielt den Charakter oder seinen neuen Charakter natürlich anders als den, der davor war. Und deswegen kann man dann auch nie so genau wissen, was jetzt genau in der Situation passieren kann, würde, wie auch immer, ne?
Ja, also sicherlich wiederholen sich Szenen und Plots und Plot-Elemente, aber das ist in Romanen ist das ja genauso.
Genau.
Romane, Filme, wenn man, 39 Jahre oder so spiele ich jetzt, glaube ich, ne? Und mit Findungsphase und so. Und also wenn man jetzt so um die 40 Jahre spielt, dann hat man natürlich auch eine gewisse Plot-Erfahrung. Aber das geht mir bei Filmen auch so. Aber ich bedenke so, na, jetzt wird wohl dieses oder jenes passieren. Und dann merkt man aber auch, ist es ein guter Film? Ne? Überrascht er den Zuschauer? Und genauso ist beim guten Abenteuer oder einem guten Spielleiter, überrascht er mich trotz Plot-Erfahrung. Bei meinen Kindern kann ich auspacken, was ich will. Die kennen ja noch nichts. Ne?
Ja.
Und ja, aber es wird nicht langweilig. Was zeigt, dass es immer noch jede Menge Fantasie da draußen gibt, gute Leute, mit denen man spielen kann. Auch immer wieder neue Genres oder neue Spiele. Ne? Also ich gucke mir halt schon dreimal an, bevor ich mir was kaufe, aber auch, weil meine Regale schon voll sind und wie du schon sagst, irgendwann steigt die Frau aufs Dach, wenn man zu viel Kram reinschleppt.
Ja.
Aber es gibt immer noch coole Sachen, wo ich denke so, ach schon, könnte mich schon reizen. Ne?
Ja. Ja. Ja, es ist wirklich so. Also dieses diese Möglichkeiten, die da draußen noch alle so gibt. Und es gibt ja auch ganz, ganz viel noch aus dem ausländischen Bereich, nicht nur aus dem englischen Bereich, sondern auch aus Spanien, Mexiko. Also Pen and Paper ist ja nicht nur in Deutschland und Amerika, es ist ja auch wirklich international. Und es gibt so viele Systeme da draußen, die ganz, ganz, ganz gewiss ihr ganz alleiniges Alleinstellungsmerkmal haben. Und sie müssen halt nur übersetzt werden. So, das ist halt eben der große Knackpunkt, ne?
Ja, und es gibt so ein paar Sachen, wo es auch echt schade ist. Also da habe ich dann fehlt die, dann ist die Sprache zu groß, die Sprachbarriere zu groß. Ja. Also zum Beispiel, ich kann kein Wort Französisch, aber die Franzosen haben eine Menge coole Sachen am Start, ne? Auch so, so Sachen wie das Valeriano-Veronique-Rollenspiel. Ich mag die Welt total aus den Comics. Das ist ein total bunter Science-Fiction-Kosmos. Würde ich gerne drin spielen, aber Französisch kann ich nicht. Und aus der deutschen Version ist leider nichts geworden. Und oh, oder die Schweden haben halt auch interessante Sachen, da kann ich aber nur drin blättern und mich an den Bildern freuen, weil in Schwedisch ist quasi nicht existent. Wobei mit DeepL kann man sogar schon kleine Texte ziemlich gut übersetzen, aber ja, also ein ganzes Regelwerk geht dann doch nicht.
Ja, da wären wir dann wieder beim Thema Zeit, ne, die wir nicht haben.
Ja.
Ist so, ne?
Ich
kann dir zum Schluss, kann ich dir gerne ein schwedisches Rollenspiel empfehlen, falls du das noch nicht kennst. Tales from the Loop.
Ja, doch, kenne ich. Schon gespielt.
Ja. Ah, sehr schön.
Gut gefunden, ja.
Sehr, ja. Da bin ich gerade dabei, zum Beispiel auch Geschichten zu schreiben und genau, also da bin ich gerade dabei, so ein paar Sachen zu schreiben, genau.
Schön,
ja. Genau, so One-Shots und auch eine etwas längere Kampagne und genau. Stefan, das war mir ein innerliches Blumenpflücken mit dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön.
Sehr nettes Gespräch. Ich hoffe, das liegt auch bei dir oder war auch bei dir so, das Empfinden.
Ja, auf jeden Fall. Hat mir auch Spaß gemacht, mich auszutauschen und ja, ich hätte auch gar nichts gegen eine Fortsetzung. Gibt so viele Sachen, die man noch irgendwann mal vertiefen könnte.
Absolut. Das ist wirklich bei jedem so, der hier ist, der auch von sich aus sagt, ey, immer wieder gern. Ich sag das auch immer wieder gern zu jedem Gast. Ich muss halt, es warten halt noch so ein paar. So mittlerweile nach dem letzten Aufruf sind wieder ein paar neue dazugekommen. Ich habe längst nicht alle hier aus dem Discord-Channel, ich sag jetzt mal, abgearbeitet, hört sich so gemein an, aber es ist ja nun mal so. Aber ich nehme mir halt oder ich möchte mir halt einfach für jeden die Zeit nehmen und genauso wie mit dir auch, die eine Stunde zu schnacken. Und ich weiß, wir hätten uns definitiv noch viel, viel länger unterhalten können. Es ist aber mit jedem so, mit jedem Gast ist das wirklich so.
Ja, glaube ich.
Na?
Ja, Stefan, prima.
Genau. Möchtest du noch irgendwas den Zuhörern mitgeben? Vielleicht.
Habt Spaß beim Spiel. Also tauscht euch aus mit euren Mitspielern und den Communities und schnuppert mal, was es da draußen noch alles für coole Spiele gibt. Guckt mal, dass ihr auf den Con geht und was Neues kennenlernt. Das finde ich schön, also als Ratschlag so nach da draußen, weil mir das selber viel gebracht hat. Spannende Leute kennengelernt und neue Systeme.
Sehr schön. Danke nochmal, Stefan, für deine Zeit und wir hören uns mit Sicherheit nochmal wieder. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.